Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Habe ich gehört. Hallo? Moment. Ich nehme das raus.
Echt?
Ja, immer. Hopsi. So, technische Probleme gelöst. Herzlich willkommen zur heutigen Lesung von Christopher Wurmdoblers Romandebüt Solo.
Solo.
Solo, hallo. So sieht das Buch aus. Christopher Wurmdobler ist Deutscher, der seit sehr langer Zeit in Wien lebt.
Seit fast 30 Jahren in Wien. Eigentlich, mein Erwachsenenleben habe ich in Wien verbracht.
Genau. Und dort 20 Jahre fast für den Falter geschrieben hat. Das ist eine österreichische Wochenzeitung, als Stadtjournalist. Genau. Und dort sehr, sehr bekannt ist, auch Bücher geschrieben hat über die Stadt, über das Kochen. Und jetzt sozusagen als ein spätes Coming Out sein Romandebüt geschrieben hat. Christopher, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben, so spät?
Das war nicht meine Idee, sondern das war deine Idee. Eva Steffen ist Verlagsleiterin beim Janin Verlag und ich habe ein halbes Jahr Zeit gehabt, weil ich einen Jobwechsel gemacht habe. Und die Eva hat gefragt, ob mein Buch schon fertig ist.
Also es stimmt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt gefragt habe, aber du hast gemeint, du hättest dir davor schon Gedanken drüber gemacht.
Ja, ich hab Ideen gehabt, aber ich wollte nie einen Roman schreiben.
Du wolltest eigentlich nicht. Und wie war das dann? Also man schreibt sein ganzes Leben lang immer journalistische Texte und plötzlich schreibt man einen Roman. Wie war das für dich?
Als Arbeit war es wirklich genauso. Als Arbeit habe ich mich hingesetzt und habe einfach jeden Tag 5 Stunden lang vollgeschrieben. Und dann habe ich einen Plan gehabt, was wohin kommt und was man an welchem Tag zu tun hat. Und am Ende war nach ein paar Monaten das Buch dann fertig. Einfach weil ich 20 Jahre lang eh schon durchgeschrieben habe. Also ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann war das Buch fertig.
Das ist natürlich der Traum für einen Verlag. Genauso hat es auch funktioniert. Es war auch sehr schnell fertig, dieses Buch. Aber ich lasse jetzt noch nicht ganz locker. Wenn man immer schreibt, man schreibt ja als Journalist über Dinge, die sollten möglichst wahr sein und die sollten möglichst dem entsprechen, was da draußen in der Welt passiert. Wenn man dann plötzlich mit einem fiktionalen Text konfrontiert ist, ist das nicht eine unglaubliche Umstellung erst einmal?
Das war wirklich schrecklich und die Lektorin, die ihr mir gegeben habt, hat auch mal irgendwann gesagt, hör endlich auf, diesen distanzierten Blick auf deine Figuren zu haben, sondern schreib über die Figuren so als aus den Figuren heraus. Also ich habe immer noch sehr viel beobachtet oder ich habe irrsinnig viel recherchiert für dieses Buch. Ich bin Wege gegangen in Wien. Wie lange braucht man von der U-Bahn-Station bis zu der Schrebergartensiedlung? Oder wann war zuletzt die alte Donau zugefroren, weil ich da eine Eislaufszene erfunden habe? Also ich habe das schon ein bisschen journalistisch versucht zu schreiben, am Anfang zumindest. Aber irgendwann ist dann durchgegangen mit mir und ich habe einfach nur noch geschrieben, was ich will, was in diesem Buch passiert und nicht die Geschichte von anderen Leuten, die ich 20 Jahre lang aufgeschrieben habe.
Und das hat dann Spaß gemacht auch.
Das hat natürlich Spaß gemacht. Das war die spaßigsten 4,5 Monate meiner Schreiberkarriere.
Das ist schön. Es sind übrigens auch die spaßigsten ungefähr 3 bis 4 Stunden dieses Buch zu lesen. Also es ist ein sehr, sehr witziges Buch geworden. Bevor ich auf das Thema des Buches komme, noch kurz die Frage. Du lebst lange in Wien, du bist eigentlich Deutscher. Dieses Buch ist auch ein Wien-Roman, auf gewisse Weise.
Ja, und ich wusste das gar nicht und ich wollte das auch gar nicht, aber angeblich ist es auch der erste queere Wiener Großstadtroman. Und vorher kam noch niemand auf die Idee, ein Sortiment an queeren Figuren in dieser Stadt so leben und zu zeigen und zu spielen zu lassen, ne?
Womit wir schon beim Thema wären, es ist ein Buch, wo viele queere, homosexuelle und also durch die Bank verschieden orientierte ja. Menschen Protagonisten sind. Du sagst, oder du hast jetzt ein paar Mal gesagt in Interviews, dir geht es einfach darum zu zeigen, wie Menschen miteinander funktionieren, wie Beziehungen funktionieren, ganz unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung sie haben.
Also ist es schon natürlich, für die Figuren ist es wichtig, dass sie mit Männern Sex haben, wenn sie Männer sind, oder mit Frauen Sex haben, wenn sie lesbisch sind, oder mit allen anderen Sex haben, wenn sie irgendwie fluid, sexuell fließend oder genderfluid und so weiter sind. Für dieses Buch an sich, das was für mich ein Buch über Freundschaft ist, ist es nicht mehr so wahnsinnig zentral plötzlich. Ja.
Okay, also das heißt, die Probleme oder Anführungsstrichen Probleme oder auch die Freundschaften sind ähnlich wie bei Heterosexuellen.
Ja, es gibt natürlich auch Unterschiede. Also was ein schwuler Mann Mitte, Ende 30 mit seinem Leben noch anfängt, ist vielleicht anders als ein heterosexueller Mann Mitte, Ende 30, weil der dann vielleicht Familienvater ist und vielleicht sind dann die Kinder da und vielleicht ist man 20 Jahre lang beschäftigt mit Kinderaufzucht. Und was kommt dann bei dem schwulen Mitte 30? Bodybuilding Center.
Ja, und diese Themen, also die ja in dem Buch vorkommen, eben mit was macht man dann mit seinem Leben. Wie würdest du sagen, ist es in deinem Buch Thema insofern, dass du es dass du es irgendwie problematisierst oder dass du dich damit wirklich auseinandersetzt, dass du eine Botschaft übermitteln möchtest, oder?
Die Botschaftsfrage? Die Botschaftsfrage weiß ich nicht, aber natürlich setze ich mich mit deren Problemen auseinander, die objektiv betrachtet keine großen Probleme sind, denen geht es gut, die haben tolle Wohnungen, die haben perfekte Berufe und perfekte Beziehungen bis zu einem gewissen Grad und die sehen fabelhaft aus und es gibt überhaupt keine Stereotype in diesem Buch. aber sie machen sich Probleme, also sie machen sich ihre schöne heile Welt kaputt, ein bisschen, aber die kippen sie auch wieder dann am Ende.
Ja, ich würde sagen, ja.
Die Botschaft ist Freundschaft, ja. Es ist ein Buch über Freundschaft.
Botschaft ist Freundschaft. Aber die, um da auch nochmal nachzufragen, aber die eben, es kommt dann auch eine Stelle, wo vielleicht ein Schwuler zusammengeschlagen wurde, man weiß aber nicht warum. Also war es für dich auch wichtig, so ein bisschen dieses Thema Homosexualität und Gesellschaft reinzubringen?
Ja klar, es geht um Gesellschaft, es geht auch darum, dürfen Männer heiraten, wenn sie mit Männern zusammen sind, oder können Lesben Kinder bekommen und sowas. Also aber die Gesellschaft ist eh schon so weit. Also man darf. Ja. Man darf sogar in Österreich ab nächstem Jahr.
Eben leider nicht immer, aber du hast es auf jeden Fall geschafft, diese Themen in ein sehr witziges und unterhaltsames Buch zu packen, und ja, würde uns freuen, wenn wir ein bisschen daraus hören können.
Aber ein Buch, das nicht ganz deppert ist. Hallo übrigens, finde ich sehr gut. Wir haben einige Worte schon im Vorfeld klären müssen, die in diesen Texten vorkommen, die ich jetzt lese aus diesem Buch. Den Kindern bitte ab und zu die Ohren zu halten. Die Augen, genau, für die Gebärdensprachdolmetscherin. Das Mikrofon ist genau immer vor meinem Text. Geopoldstadt, sagte Arnold und bemühte sich dabei, seine Stimme ein wenig tuntig klingen zu lassen. Martin und Peter gackerten. Seit Tagen machten sie sich in ihrer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe einen Spaß daraus, die Namen der Wiener Bezirke und Straßen zu verschwuchteln, nämlich so richtig pubertär auf deppert. Analsergrund für Alsergrund oder Maria-Dilfer-Straße für die Maria-Hilfer-Straße, Bering und Dödling für Währing und Döbling. Jetzt waren sie auf dem Weg zu einer Kunstaktion in der Leopoldstadt, dem zweiten Bezirk, Geopoldstadt eben, und kriegten sich kaum mehr ein. Poritzdorf und Dill-Donau-Stadt sind ja auch nicht weit weg von hier. Nur über die Dill-Donau, sagte Peter mit dem dozierenden Tonfall eines Reiseleiters. Und Arnold ergänzte, auf der anderen Seite geht es zum Dill-Donau-Kanal, genau. Ich dachte, wir hätten uns auf Donauanal geeinigt. Die drei hatten sich am Praterstern getroffen, um zu Fuß zu der angegebenen Adresse zu gehen. Anfang Februar hatte einer seiner Künstlerfreunde Martin gebeten, in seinem Bekanntenkreis diese Mail zu verbreiten, in der es um Spermaspenden ging. Du kennst doch so viele Typen, hatte der Künstler gesagt, als er ihm von seinem geplanten Projekt erzählte. Die Idee war, über mehrere Wochen hinweg gesammeltes Sperma zu Eiswürfeln zu frieren und an Luftballons befestigt auf die Reise über Wien zu schicken, wo es tauen und als Regen auf die Stadt heruntertropfen würde. Seeds of Love sollte die Performance heißen und Martin hatte tatsächlich den Spendenaufruf mit dem Betreff Wichsen für die Kunst weitergeleitet. Blöderweise auch versehentlich an einen Bürokollegen, der ihn ohnehin schon für nicht ganz dicht und sexuell überambitioniert hielt und jetzt sicher glaubte, Martin wollte ihn anmachen. Er selbst fand die Sache eher creepy und hatte sich geweigert, Sperma zu spenden. Genau genommen fand er es sogar ziemlich frech, dass der Künstler ihn gefragt hatte. Wieso sagte er nicht gleich, Martin würde ja so viele schwule Typen kennen, die mit den Unmengen an Sperma, dass sie da dauernd in der Weltgeschichte herumspritzten, ohnehin nichts Vernünftiges anfingen. Eigentlich wollte er mit der ganzen Aktion nichts zu tun haben und war sauer, dass er sich hatte ausnutzen lassen. Doch Arnold, Peter und ein paar andere Empfänger der Mail hatten tatsächlich die kleinen verschließbaren Plastikdöschen befüllt, die der Künstler bei dubiosen Treffen in einer Galerie ausgeteilt und später eifrig wieder eingesammelt hatte. Der Künstler war jedenfalls total aus dem Häuschen angesichts der vielen freiwilligen Spenden und stellte mit Hilfe von ausgespülten Joghurtbechern und einer Gefriertruhe gefrorenes Sperma her, das er an diesem windigen März-Samstag mit einem angemieteten Kühltransporter zu einer Baulücke im zweiten Bezirk gekarrt wurde. Zwei Helferinnen mit interessanten Frisuren füllten große bunte Ballons mit Helium, wobei ein zirrendes Geräusch entstand. Ein bisschen sah es nach Kindergeburtstag aus. Martin, Peter und Arnold standen etwas abseits und wunderten sich über den Eifer, mit dem die Leute hier die Sache angingen. Der Künstler hatte Kollegen eingeladen, Freunde, Familien mit Kindern. Die Leute wärmten ihre Hände am Punsch, der neben kalten Getränken ausgeschenkt wurde. Und jemand Halboffizielles hielt sogar eine kleine Rede, sprach über Kunst im öffentlichen Raum, die Zwischennutzung von Baulücken wie dieser und davon, wie der Samen der Liebe die Stadt befruchten würde. Was für ein Blödsinn, schimpfte Peter und nippte an seinem Dosenbier. Man kann sich doch alles schönreden. Die anderen verdrehten die Augen. Ein paar Helfer in weißen Overalls und mit schwarzen Gummihandschuhen befestigten inzwischen 50 Joghurtbecher große Brocken aus gefrorenem Spendersperma, in denen kleine Drahthaken steckten, mit Schnüren an den Ballons und bauten sie. Der Künstler hatte eine genaue Skizze angefertigt, in Herzform, in die Mitte der von Gründerzeithäusern umgebenen Städten auf. Immer wieder fuhr der Wind zwischen die Ballons und die Performance-Assistenten auf der Brache hatten große Mühe, alles festzuhalten. Eine Musikerin stand, ebenfalls in einem weißen Overall, auf der Ladebordwand des Kühllasters hinter einem Pult und entlockte ihrem Computer ein wenig Lärm, der aber im Kindergeschrei unterging. Der Künstler blickte bedeutungsvoll in den wolkenfangenden Himmel. Genau in dem Moment, als die erste Frühlingssonne sich kurz zeigte, gab er ein Zeichen und die Helfer ließen die Ballons los. Es tat sich erst einmal gar nichts. Offenbar hatte der Künstler eine Menge Zeit mit dem theoretischen Konzept seiner Performance verbracht, dass er darüber die technischen Aspekte vernachlässigt hatte, fiel ihm erst jetzt auf. Zu schwer hingen die Eisklumpen an den Ballons, die zwar ein bisschen hin und her wackelten, aber nah am Boden blieben, anstatt abzuheben. Gefrorenes Sperma schlitterte über Schotter. Eine Böe brachte schließlich etwas Schwung in die Angelegenheit. Zwei, drei Ballons flogen Richtung Publikum, das hysterisch aufkreischte und wegrannte. Kinder jubelten und liefen den Ballons hinterher. Eltern wurden nervös, als ihr Nachwuchs die Eisblöcke fangen wollte. »Nein, Maximilian, das darfst du nicht in den Mund nehmen. Das ist schmutzig«, brüllten besorgte Mütter. »Nicht anfassen, Valentina!« »Wieso nicht?«, fragten die Kinder und bekamen keine Antwort. Dann, die Sonne hatte die Eisbrocken ein wenig angetaut und leichter gemacht, stiegen die mittlerweile übers ganze Gelände verteilten Ballons mit ihrer bizarren Fracht doch noch in die Höhe. Die Anwesenden freuten sich. Leider zu früh. die meisten Ballons mit den müde tröpfelnden Eisklumpen schafften es nur bis zu den Dächern des angrenzenden Häuserblocks, verfingen sich in Satellitenschüsseln, an Kaminen, Regenrinnen und noch winterlich kahlen Bäumen. Ein gelber Ballon kroch ganz nah an einer Fassade entlang nach oben. Dann kam wieder Wind auf und der Eisblock, der an ihm befestigt war, knallte gegen ein Sprossenfenster im dritten Stock. Glas klirrte und gefrorenes Sperma landete in einer Wohnung. Jetzt waren es Martin, Peter und Arnold, die jubelten. Sie malten sich aus, wie die Bewohner reagierten, wenn sie die zerbrochene Scheibe und den aufgetauten Eisbrocken auf ihrem Fußboden entdeckten, samt Eifersuchtsszene wie in einem schlechten Sketch. Der groß angekündigte Spermaregen über Wien war ein Reinfall. Ein trauriges Spermapfützchen in einer Altbauwohnung im zweiten Bezirk, mehr nicht. Das Publikum applaudierte trotzdem. Künstler und Helfer verbeugten sich, als hätten sie gerade Wagners Walküre aufgeführt. Jemand sammelte leere Bierdosen ein. Er hätte seine Performance besser vorzeitiger Samenerguss nennen sollen, sagte Arnold auf dem Weg zurück zur U-Bahn. Aber die Idee war super. Er schien etwas enttäuscht darüber zu sein, dass sein gespendetes Ejakulat nicht als dramatischer Regen über Wien gekommen war. »Vielleicht ist mein Sperma ja wenigstens auf dem Fußboden im dritten Stock gelandet.« Martin schaute ihn an. »Wär nicht das erste Mal.« »Hätte eigentlich jemand schwanger werden können?«, fragte Peter. Arnold tat, als würde er überlegen. »Schade, dass David keine Zeit hatte. Wo ist der Experte, wenn man ihn braucht?« »Und alles von unseren Steuergeldern.« Peter hob den Zeigefinger und machte auf besorgte Bürger. »Alles mit eurem Sperma.« Martin lachte.
Danke, Christopher, für die erste Stelle. Ja, ich glaube, teilweise ist das Publikum jetzt doch ein bisschen überrascht, weil alle wussten jetzt schon, es ging um eine queere Szene in Wien und du hast dabei eine sehr explizite Sprache. War das für dich einen Moment eine Überlegung, schreibe ich das so oder umschreibe ich das anders?
Nein, ich wollte es dann schon direkt schreiben. Jemand hat mich mal gefragt im Interview, warum ich dann keine Sexszenen schreibe. Und es gibt natürlich auch Sexszenen in diesem Buch, aber eigentlich nur, wenn sie lustig sind. Also ich wollte jetzt nicht den ganz normalen, langweiligen, überall stattfindenden Sex schreiben, sondern tatsächlich habe ich dann irgendwie mir bizarrere oder lustigere oder in die Hose gehenden im wörtlichen Sinne Szenen ausgedacht. Ja, und explizit natürlich auch, wobei hier explizit ja, es ist eine Kunstaktion, es geht um Performance.
Möchtest du uns noch eine Stelle vorlesen, wo die doch sehr sympathischen Protagonisten uns ein bisschen näher gebracht werden?
Wie viel Zeit haben wir noch?
10 Minuten.
Okay. Musst du die Reihenfolge wissen? Ich mache das Letzte jetzt nämlich. Okay. Weil wir haben uns vorher vereinbart, damit du weißt, welche Texte kommen werden. Das ist ein Teil aus einem Kapitel, wo es um Rituale geht und sehr typische Wiener Rituale, die vielleicht aber hier in Deutschland inzwischen auch schon da sind. Küssen war wichtig, ob zur Begrüßung, zum Abschied wie jetzt oder einfach so zwischendurch. Und natürlich küsste man nicht einfach drauf los. Man musste die Kunst des Social Kissing schon beherrschen. Es gab Regeln, an die man sich besser hielt, obwohl auch immer neue Varianten entstanden. Irgendwann waren sie im Club U gewesen. Das ist so ein Alternativclub in Wien. Eine der durchgeknallten Rhino-Partys war im Gange und plötzlich stand diese Dose Pfirsiche auf dem Tisch. Also so eine Dose, die sich ohne Büchsenöffner öffnen ließ. Andy von den Rhinos machte sie auf und der Ungar fischte eine Pfirsichhälfte heraus und stopfte sie sich komplett ins Maul. Das Konservenobst steckte fest. Der halbe Pfirsich war zu groß, um ihn zu zerkauen. Zerdrücken ging irgendwie auch nicht. Zuckersirup und Speichel liefen ihm aus den Mundwinkeln, den Hals runter in sein Tanktop. Der Speichelfluss war nicht mehr zu stoppen. Alle hatten dreckig gelacht und als der Ungar begann, den Umstehenden mit seinem Pfirsichmund klebrig nasse Küsse ins Gesicht zu drücken, waren sie hysterisch kreischend davongerannt. Martin hatte er im Nacken erwischt und es fühlte sich den restlichen Abend unangenehm pickig, klebrig an. Seither gab der Ungar nasse Pfirsich-Bussis und er musste dazu gar keine Pfirsichhälften im Mund haben. Aus Tradition. Nasse Pfirsich-Bussis für alle. Wien war ohnehin traditionell eine echte Bussi-Metropole. Schlimmer noch als München. Und das hatte schon einen argen Ruf. Geküsst wird immer, lautete in Wien die Devise. Sogar bei offiziellen Anlässen und auf höchster politischer Ebene. Innerhalb von Freundes- und Bekanntenkreisen sowieso. Dabei war es gar nicht so leicht, sich zu merken, wen man wie zu begrüßen und zu verabschieden hatte. David küsste, weil es in Argentinien so üblich war und er darauf bestand, immer nur auf die rechte Wange. Die anderen nahmen meistens beide Seiten. Drag Queens durfte man lediglich Luftbussis, erst rechts, dann links, mua, mua, wie Heidi Klum geben, damit die schöne Schminke nicht verwischte. Paul, der aus der Schweiz kam, küsste einen immer dreimal, rechts, links, rechts. Da musste man aufpassen, nach zwei Küssen nicht schon wieder den Kopf zurückzuziehen. Das wäre genauso unhöflich gewesen, wie überhaupt nicht zu küssen. Die Holländerinnen küssten auch so. Und eine Zeit lang saß bei David und Arnolds Dinnerpartys immer ein Italiener mit am Tisch, Carlos, der Begrüßungsküsste von links nach rechts, was natürlich auch verwirrend war. Vielleicht hing es mit den ganzen Vollbärten zusammen, aber in letzter Zeit hatte es sich in ihrem Freundeskreis durchgesetzt, einander zur Begrüßung sozialistisch, bruderkussmäßig gleich auf den Mund zu küssen. Mit gespitzten Lippen gingen jetzt aufeinander zu, obwohl auf den Mund schon sehr intim und ursprünglich nur wirklich engen Freunden und eigentlich ja überhaupt nur Paaren vorbehalten gewesen war. Wichtig war, dass sich die Lippen nicht allzu lange berührten, es durfte nicht den Anschein zu großer Intimität haben. Zungenkuss ging klarerweise gar nicht, passierte aber manchmal, je später der Abend wurde oder wenn jemand ganz besonders originell sein wollte. War man betrunken oder sonst eher locker drauf, küsste und herzte man ohnehin schon immer einmal heftiger und zog sogar entfernte Bekannte mit einem gewissen Nachdruck zu sich her. Stellte einer seinen neuen Freund vor, war es besser, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Ist ein erster Begrüßungskuss zu früh und gibt man lieber erst einmal die Hand und verschiebt den Kuss auf den Abschied oder das nächste Mal? Wie munter man küsste, hing natürlich auch davon ab, ob das Gegenüber scharf war oder er nicht. Scharf, scharf, hot. Auch kam es vor, dass die Leute, die sie weniger gut kannten und mit denen sie sich nie unterhielten, küssten, weil sie sich nett fanden, ganz einfach. Jetzt im Winter war es wieder anders. Man traf jemanden, den man gemeinhin zur Begrüßung küsste, setzte also zum Kuss an und der andere ging in Abwehrhaltung. Küss mich bloß nicht, ich bin voll verkühlt, rufend. Also wurde nicht geküsst, weder auf die Wangen noch auf den Mund. Besser man ging auf Distanz und wartete darauf, dass hoffentlich alle bald wieder gesund waren. Natürlich gab es immer einen, der sich trotz Viren und Bakterien durch die Gegend busselte. Im Sommer wiederum oder wenn das Gegenüber direkt vom Sport kam, waren ihre Begrüßungsrituale oft auch nicht so erwünscht. Bitte nicht küssen, ich bin total verschwitzt, hieß es dann. Besonders Mutige setzten sich darüber hinweg und küssten trotzdem. Die Warnung, ich habe eine Fieberblase, funktionierte allerdings immer. Da waren sie alle sehr vorsichtig. Irgendwie seltsam war es, einen Freund oder eine Freundin außerhalb der üblichen Safe Space zu begegnen. Bei einem Geschäftstermin zum Beispiel oder in Begleitung von Kollegen. Küssen oder nicht küssen? Ach, es war kompliziert.
Danke, Christopher. Wir haben noch ein paar Minuten. Hast du noch ein kleines Highlight für uns? Ich merke, dass viele Leute lachen, was mich sehr freut. Das ist unser erster deutscher Test hier.
Ich höre nur meine dröhnende Stimme. Ich kriege überhaupt nichts mit von draußen. Ich habe auch keine Brille auf, weil ich lesen muss. Also ich sehe niemanden.
Freundlich dreinblickende Menschen, die lachen.
Danke.
Also wenn du noch eine kleine Stelle
hast, freuen wir uns alle. Die Gebärde hier und für mich, der ich jetzt gerade wenig sehe, dann von hier. Sehr schön. Wir haben noch eine 4-Minuten-Stelle, das ist gut. Du darfst ihn nur ganz oben anfassen, so schaut das gut aus. Spinnst du? Das ist doch die beste Stelle. Oder du nimmst ihn in den Mund. Nimm bloß deine Finger da weg. Kurz nachdem Martin gegangen war, verließen auch Peter und Arnold die Lena-Rita-Veranstaltung. Die waren vorher auf so einem PR-Event, die von Lena und Rita veranstaltet werden. Sie hatten schon einiges intus und Peter fand, dass er es nicht nötig habe, sich noch länger von den Hotties dort ignorieren zu lassen. Nun gingen sie die Maria-Hilfer-Straße herunter und Arnold versuchte, seinen Selfie-Print, einen altmodischen Streifen mit 4 schwarz-weiß Einzelbildern, den er bei der Fotostation ausgedruckt hatte, abzufotografieren, quasi ein doppeltes Selfie zu machen. Er wollte sich selbst, den Print und auch ein bisschen Wien bei Nacht samt leichtem Schneefall auf das Foto drauf bekommen. Kein leichtes Unterfangen. Und Peter war echt ein schlechter Selfie-Berater. Ich kann auch einfach ein Foto von dir mit dem Foto machen, bot der Arnold an. Dann ist es ja kein Selfie mehr, sondern Fake. Hauptsache, es schaut irre spontan aus und keiner auf Instagram sieht, wie lange du da gerade rumscheißt. Alter, es ist Winter und wir stehen hier wegen der Kälte blöd in der Kälte, wir stehen hier wegen dir blöd in der Kälte herum. Schließlich klemmte sich Arnold den Fotostreifen zwischen die Zähne, streckte den linken Arm aus und schoss ein Foto. Peter war zufrieden. Der perfekte Ausschnitt. Schnell lud Arnold das Foto auf Instagram hoch, er überlegte zu warten, ob ein Like-Herzchen von David käme, packte das iPhone dann doch lieber schnell zurück in die Hosentasche und zog seine schwarzen Lederhandschuhe wieder an. Nun war es Peter, der an seinem Handy herumfingerte. Er betrachtete Arnolds Foto und hielt es neben sein Gesicht. Du könntest ja noch ein Selfie machen, Schatzi. Ein dreifaches. Das wäre doch was. Arnold schaute ihn böse an. Fake. Sowas Deppertes. Ihre Fotos auf Instagram zeigten doch immer den idealen Ausschnitt, aber es war halt immer nur der Ausschnitt zu sehen und nicht der ganze Wahnsinn um sie herum. War etwas perfekt, ein Abendessen, ein Moment, ein Gefühl, versuchten sie es irgendwie festzuhalten. Sie hielten alles fest, doch manchmal entglitt es ihnen trotzdem. Das Hässliche, die Enttäuschungen, schlechte Stimmung oder Streit dokumentierten sie natürlich nicht. Niemand fotografierte die Schüssel Haferschleim, wenn er Magen-Darm hatte, schmutzige Bettwäsche oder sein verheultes Gesicht bei Liebeskummer, obwohl. Doch seltsamerweise blieb die Erinnerung an das Unschöne trotzdem. Manchmal war sie sogar stärker als die Erinnerung an das ganze abfotografierte Schöne. Oft waren sie überrascht, was ihnen Facebook so als Erinnerung anbot. Das sollen sie gewesen sein? Wann war denn das? Vor 3 Jahren? Und wo? Und mit wem? Du schaust auf deinen Fotos immer total anders aus, sagte Peter und gab dem frischen Insta-Post seines Kumpels ein Like. Sie waren vor der unbeleuchteten Auslage eines leerstehenden Geschäfts stehen geblieben und betrachteten ihre Spiegelungen in der Scheibe, der eine klein und drahtig, der andere vielleicht eine Spur zu bullig. Wie anders? Weiß nicht, anders halt. Nicht wie du. Was war hier nochmal für ein Geschäft drinnen? Wie soll ich anders aussehen? Na, keine Ahnung, vielleicht benutzt du irgend so eine App, die dein Gesicht verändert. Tue ich nicht. Oder du ziehst ein Fotogesicht und streckst den Arsch weiter, extra ganz weit raus, so wie Kim Kardashian. Genau, du machst Grimassen und twerkst immer so komisch. Arnold schien Peters Feststellung zu beunruhigen. Hey, ich schaue immer ganz normal und Kim Kardashian kann gar nicht twerken. Na dann eben wie Miley. Die twerkt auch nicht mehr, die macht jetzt Country. In echt gefällt es mir jedenfalls besser. Okay, Peter, der Hund, wollte ihn wahrscheinlich eh bloß ärgern. Und hunderte Likes auf Instagram standen gegen sein Wort. Musst mir ja nicht folgen, sagte Arnold ein bisschen patzig. Peter gab ihm einen Kuss auf die Wange. Ich like dich eh so am liebsten. Und hier war übrigens American Apparel drin. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, so lange her. Die haben doch erst vor 2 Wochen zugesperrt. Eben drum. Es war saukalt, sie legten einen Zahn zu, runter Richtung Wienzeile, für einen letzten im Savoy und dann schnell heim.
Vielen Dank, Christopher. Es geht um Menschen, homosexuelle, heterosexuelle, bisexuelle Menschen, die und ihre ganz normalen Probleme und Auf und Abs, wie wir gerade nochmal gehört haben, in Wien, einer Großstadt. Und auch wenn man dieses Buch, wie man gerade gemerkt hat, schön in einzelnen Geschichten lesen kann, in Häppchen, es passiert auch was, es entstehen Dinge, es gehen Dinge zu Ende. Und rausgekommen ist ein wunderbarer Wien-Roman, Solo, gerade im Janin Verlag erschienen. Hinter dieser Wand können Sie es auch kaufen und gerne noch signieren lassen. Und es bleibt nur noch, mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Dankeschön.
Ich bedanke mich. auch bei dir.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.